So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ein wunderschöner Tag. Ich habe heute Morgen zum ersten Mal im Leben hier geschwitzt. Also, ich habe immer mich hier auf Kälte eingestellt. Sogar einen Heizofen dabei, wenn ich eilig bin. Ja, es war ein wunderschöner Morgen, gebe ich ein. Das hat mich gefreut. Ja, darf man auch sagen. Ja. Heute Morgen ein Psalm 49, ein Psalm der Söhne Korahs. Wir steigen heute Morgen etwas in das Alte Testament ein. Und ich lese von dem erst begonnenen 5 oder 7 Versen noch ein paar weitere Verse. Es sind insgesamt 21, werden nicht alle besprechen. Ich lasse immer zwischendurch ein paar aus, aber es ist ein wunderschöner, aufschlussreicher Psalm. Also wir haben schon die 6 Verse gelesen. Warum sollte ich mich fürchten in Tagen des Unglücks, wenn die Ungerechtigkeit der Sünde, hat es in der Übersetzung geheißen, derer, die mir auf der Ferse sind, mich umringt. Ich lese den Vers nochmal, weil die Übersetzung von Joachim war etwas anders als meine, die in meinen Augen, ich habe das alles nachgeprüft, korrekter ist. Warum sollte ich mich fürchten in Tagen des Unglücks, wenn die Ungerechtigkeit derer, die mir auf der Ferse sind, mich umringen? Die auf ihr Vermögen vertrauen und sich der Größe ihres Reichtums rühmen. Nun kommt der Vers 8, und das ist das, was uns nachher auch gerade in diesem Psalm beschäftigen wird. Keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen, werden hier loskaufen, sagen, das steht zwar in meinem Text, ich sage es jetzt schon, im ganzen Psalm 49 kommt das Wort Erlösen überhaupt nicht vor. Da kommt nur Loskaufen vor, das sind 2 verschiedene Wörter. Also im Hebräischen, Pata ist Loskaufen, Gaal, das ist Erlösen. Das werden wir alles nachher noch besprechen. Also keineswegs vermag jemand seinen Bruder loszukaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn kostbar ist die Erlösung und der Loskauf ihrer Seele, und er muss davon abstehen auf ewig, dass er für immer fortlebe in der Grube, und dass er immer fortlebe, die Grube, also das Totenreich, nicht sehe. Denn er sieht, dass die Weisen sterben, dass der Toren, der Unvernünftige miteinander umkommen, das gleiche Schicksal, und anderen ihr Vermögen lassen müssen. Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser feststehen in Ewigkeit, ihre Wohnungen von Geschlecht zu Geschlecht. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Diesen Vers werde ich nachher nicht besprechen. Doch der Mensch, der in Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Auch da hat der Salomo Wunderbares drüber geschrieben. Das werde ich auch bringen. Dieser, ihr Weg ist ihre Torheit. Und die nach ihnen kommen, haben Wohlgefallen an ihren Worten. Man legt sie in den Scheol, ins Totenreich, wie Schafe. Der Tod weidet sie, und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie. Und ihre Gestalt wird das Scheol verzehren, fern von ihrer Wohnung. Gott aber wird meine Seele loskaufen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich die Herrlichkeit seines Hauses vergrößert. Denn wenn er stirbt, nimmt er das alles nicht mit. Nicht folgt ihm hinab seine Herrlichkeit. Ob er auch seine Seele segnete in seinem Leben und man dich lobt, wenn du dir selbst Gutes tust, sie wird kommen, die Seele zum Geschlecht seiner Väter. Niemals werden sie das Licht sehen, die da unten sind. Der Mensch, der in Ansehen ist und keine Einsicht hat, gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Das ist der Text nach der nicht revidierten Elberfelder Übersetzung. Ich habe gelesen nach der Ausgabe von Hügges Wagen, die haben das ja ein bisschen korrigiert, an manchen Stellen gar nicht gut. Aber da sind die Verse normal und nicht wieder wie bei der alten Elberfelder Bibel versetzt. Das stört einfach. Also, das war der Psalm 49. Und jetzt müssen wir einfach, um das zu verstehen, warum das ein Psalm der Söhne Korahs ist, müssen wir die Geschichte Korahs etwas beleuchten. Sonst ist das nur eine halbe Sache, was ich euch heute Morgen erzähle. Der Der Korah heißt eigentlich Korach. Und in der alten Elberfeld-Übersetzung heißt der Korah. Aber ich denke, das war Lokum, wo sie das vereinbart haben, wie sie dann ihre Namen in der Bibel schreiben. Und der heißt jetzt Korach. Korach. Korach, so richtig schön. Da hinten mit Korach. Ich versuche in aller Kürze, ich kann auch mal Korah sagen, das rutscht jetzt so mir, wie es gerade kommt, rutscht mir es raus. Ich versuche in aller Kürze auf Korah, den Vorvater der Söhne Korahs, einzugehen. Denn ohne diesen Vorspann, wie ich schon sagte, ist der Psalm nur nicht gerade halb verständlich, aber da fehlt ein Stück Leben. Jakob hatte bekanntlich 12 Söhne, das wissen wir alle. Einer davon war Levi, das wissen wir auch. Simeon, Juden, wie fängt's an? Ruben, Simeon, Levi, Juda, nicht so geht das los. Als der dritte war Levi. Levi war ausersehen für den Dienst am Stiftszelt, während der Wüstenwanderung dann unter David und Salomo für den Dienst am Tempel. Levi selbst hatte 3 Söhne. Diese waren Gerson, Kehat und Merari. Das ist schon etwas weniger bekannt. Als die 3 Söhne Levis, noch einmal, Gerson, Kehat und Merari. Korach war ein Nachkomme Kehats. Das ist jetzt wichtig. Er war ein Kehatite oder ein Nachkomme Kehats. Bedeutsam ist, dass dem Kehat der zentrale Dienst am Tempel zugeordnet wurde, also insbesondere der Dienst am Heiligtum. Und aus seinen Nachkommen, also Kehats Nachkommen, stammt dann bekanntlich Amram, von dem Aaron herkommt, und auch Mose natürlich. Korach wiederum stand von Jitzhar ab und von Korach selbst dann die Sängerfamilie Hemann. Doch nun bin ich etwas vorausgeeilt. Aber das ist dann schon mal in unserem Ordnung. In der Wüste machte Korach zusammen mit 2 Leuten aus dem Stamm Ruben einen Aufstand gegen Mose und Aaron. Und diese 2 Männer waren Datan und Abiram. Das war eindeutig ein Eifersuchtsdrama, was diese Leute, also Korach und die anderen 2, was die da veranstalten. Denn im Psalm 106, Vers 16 steht nach dem hebräischen Text, dass Datan und Abiram auf Mose und Aaron eifersüchtig waren. Die Übersetzung Luthers mit, sie empörten sich, ist einfach falsch. Die Eifersucht bewegt die beiden, aber sicherlich auch Korach. Nun wollte ich da schon rausstreichen, um der Zeit willen, was ich jetzt sagen wollte, aber das tue ich nicht. Sag's euch. Sonst ist auch das nur halb. Der zweite Grund, warum Korah einen Aufstand gegen Mose und Aaron wagte und sogar ein Gottesurteil herausforderte, war seine Abstammung. Korach war, wie wir gelesen haben oder wie ich erzählt habe, muss ich sagen, ein Sohn Jitzhars. Nun steht aber in 1. Chroniker 6, Vers 7, dass der Vater des Korah Aminadab war. Der Text in 1. Chroniker 6, Vers 7, das ist die Lutherzählung, bei Elberfelder nicht revidiert ist es Vers 22. Dort lese ich jetzt die Söhne Kehats, dessen Sohn Aminadab. Dessen Sohn Korach, dessen Sohn Assir und so weiter. Und wenn man so etwas liest, dann klingelt das bei einem. Dann wird man ganz hörhörig. Da steht auch nichts von Zeugung, sondern der Sohn des. Das Gesetz kennt die sogenannte Leviratsehe oder bei uns heißt das Schwagerehe. Das bedeutet, wenn ein Mann verheiratet ist und stirbt, bevor ein Sohn geboren worden ist, muss der nächste Bruder die Witwe heiraten. Der erste Sohn, der dann gezeugt wird, wird als Nachfahre des verstorbenen Ehemannes der Witwe angesehen. Da gibt es jetzt das berühmte Beispiel, Matthäus 22, kommen die Sadduzäer und fragen Jesus, wie ist das mit den 7 Brüdern? Ja, da hat es eben keinen anderen Sohn gezeugt, zum Schluss stirbt die Frau. Das ist Liberatien. Das bedeutet für mich, es kann gar nicht anders sein, aber dürft es nachher nachlesen, natürlich in 1. Chronika 6. Es muss einen Erstgeborenen bei Kehat gegeben hat, der Aminadab hieß und kinderlos starb. Zumindest war kein Sohn da. Und jetzt hat Yitzhar, und jetzt sind wir bei dem Yitzhar, die Witwe geheiratet und mit ihr einen Sohn gezeugt, und das war Korach. So hat Korach nach biblischem Verständnis zwei Väter, nämlich einen Yitzhar, der ihn gezeugt hat, und einen juristischen Vater, der in diesem Falle Abad Aminadab war und in dessen Rechte er eingetreten ist. So ist er nach meinem Verständnis und meiner Auslegung, er ist eigentlich der Erstgeborene. Und das hat ihn zu all diesen Dingen bewegt, die er dann getrieben hat. Er glaubte, so meine ich, dass ihm das Recht zum höchsten Priester zum zusteht und nicht Mose und Aaron. Er forderte dazu sogar ein Gottesurteil heraus. Korach glaubte sicherlich, dass ihm das Recht des Erstgeborenen zustehen würde, denn Abinadab muss nach dieser meiner Deutung der Erstgeborene gewesen sein. So, und jetzt machen die einen Aufstand. Korach und die zwei Rubeniter. Und dann folgt das Gericht. 4. Mose 15, nein 16, Vers 32. Das kennen wir alle, das ist eine Sonntagsschulgeschichte. Ich weiß nicht, ob man das heute noch in der Sonntagsschule erzählt. Die erzählen viele Dinge heute, aber das weiß ich nicht. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korach angehörten und die ganze Habe. Und sie fuhren sie und alles, was ihnen angehörte, lebendig in den Scheol hinab, lebendig in das Totenreich hinab. Und die Erde bedeckte sie, und sie wurden mitten aus der Gemeinde vertilgt. Und Feuer ging aus von Yahweh und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk dargebracht hatten. Sie mussten auch mit ihrem Räucherwerk vor Mose stehen oder vor Gott letzten Endes. Sein Aufstand hat dem Korah im Neuen Testament den Ruf eingebracht, dass er ein Modell auf den Antichristen ist. Dort in Judas Brief, Judas 11, ist Kain ein Modell auf Satan, Korach ein Modell auf den Antichrist und Bileam ein Modell auf den falschen Propheten. Dort, Herr Judas, hat die drei hintereinander aufgelistet. Judas 11 nennt das, was Korach getan hat, den Widerspruch Korachs, der im Griechischen Antilogia lautet. Logia ist verwandt mit Logos, Wort. Es ist also ein Widerspruch oder eine Widerrede. Korach widersprach dem, was Gott angeordnet und gesagt hat. Das ist genau das, was er auch der Antichrist einmal tun wird. Korach hätte eine ganz andere Bestimmung gehabt. Aber er hat seine Bestimmung verlassen und seinen Eigenwillen durchgesetzt. Sogar eine Aufgabe außerhalb des Gesetzes, das können wir dann nachlesen in dem, was die Söhne Korahs nämlich geschrieben haben. Er hätte den Logos das Wort verkündigen müssen und weitergeben. Er hätte sogar messianisch reden sollen und nicht antimessianisch. Ich möchte da noch etwas einschieben, auch das ist meine Auslegung. Korach heißt auf Deutsch, oder stammt ab von dem Wort Kälte und Eis, die eine Seite. Aber die andere Seite ist, Kareach heißt das, glaube ich, das heißt Glatze. Hochinteressant. Der Paulus schreibt, ein Mann soll sein Haar kurz tragen. Und Elisa, der Darsteller des zurückgekehrten Jesus im 2. Buch Könige, der hatte Glatze. Da haben die 42 Buben gesagt, Glatzkopf, komm heraus. Dann kamen zwei Bären und fraßen die auf. Dieser Korach hätte in meinen Augen einen Dienst außerhalb des Gesetzes haben sollen. Eine Aufgabe des Wortes und der messianischen Verkündigung und vielleicht auch der Gnade. Korach und Co. wollten mit Gewalt nehmen, was ihnen nicht zustand. Und nun steht, wir kommen langsam zum Text, nun steht aber in 4. Mose 26, Vers 11, eine Stelle, die man auswendig kennen soll, mindestens ich will das so haben, für mich nicht so haben. Die Söhne Korachs aber starben nicht. So, die waren vielleicht zu klein, aus welchen Gründen immer, müssen wir nicht wissen, steht nur so, sie starben nicht. Die Söhne Korachs haben die Familiengeschichte weitergeführt. Aber in dieser Familie blieb das Geschehen von 4. Mose 16, das ist der Aufstand Korachs in der Wüste, immer lebendig. Und so wurden die Psalmen der Söhne Korachs zu ganz besonderen Psalmen, die über Tod und Leben und über Totenreich, aber auch über die kommende Zukunft sprechen. Und zu dieser Kategorie gehört auch der Psalm 49. Doch wer waren die Söhne Korachs? Jetzt sind wir immer noch nicht dort, haben die Lösung noch nicht gefunden. Der berühmteste Nachfahre Korachs war, darf das ich mal fragen? Das, die Frage nur, das Luft so ein bisschen, macht so ein bisschen lebendig im Gehirn, ja, zum Zuhören leichter. Der berühmteste Korachite war Samuel, der Prophet. Schon seine Mutter Hannah sagte in ihrem Lobgesang, 1. Samuel 2, Vers 6, Jahweh tötet, er tötet auch den Korach und macht lebendig, auch einen Korach, füge ich hinzu. Er führt in den Scheol hinab und führt herauf. Ja, da war ich in einer Zeltevangelisation bei uns, er sagt, heißt ein Ort ohne Ausgang, die Hölle. Sag ich, lieber Bruder, hätte ich am liebsten gesagt, was ist das für ein komischer Ort, wo kein Ausgang hat? In Augen Gottes gibt es den Ort nicht. Er führt den Scheol hinab und führt herauf. Das ist doch auch in meinen Augen ein Wort auf Korach. Allerdings nicht für die Höllenprediger, das muss ich zugeben. Wie gesagt, dieses Thema Scheol durchzieht die Familie der Korachiten. In Israel wurde die Familie Korachs als eine ganz große und hohe Familie angesehen. Ich möchte noch einen Satz sagen, auch wenn jeder Satz kostet auch ein bisschen Zeit. Noch einen Satz sagen. Da gibt es in 1. Chronika 6 ein Geschlechtsregister von den drei Söhnen des Kehat. Gerson, Kehat, Merari. Da geht es um die Sänger, da komme ich nachher drauf zu sprechen. Und bei Gerson und Merari wird das Geschlechtsregister auf Levi zurückgeführt. Und bei Korach auf Israel. Das ist etwas ganz anderes. Und damit sieht man, was dieser Mann für eine Bedeutung hat. Also die Familie Korachs wurde zweifellos als eine große Familie angesehen, denn sonst hätte der hohe Priester Eli auf das Gebet der Gehanna hin nicht Samuel anstandslos in den Tempeldienst aufgenommen. Und da war er noch ein Knabe. Doch machen wir weiter mit der Familiengeschichte Samuels. Samuel, also der Korachite Samuel, hatte einen Sohn, der hieß Joel. Und dieser Joel hatte einen Sohn, das war Heman. Und das war ein Sänger, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das war ein Sänger. Und dieser Heman hatte 14 Söhne und 3 Töchter. Und diese Söhne waren in meinen Augen zusammen mit ihrem Vater Heman, meines Erachtens in meinen Augen, die Söhne Korachs. So, und jetzt muss ich noch zu den Heman was sagen. David und Samuel beriefen Sänger in den kommenden Tempeldienst. Aus den 3 genannten Stämmen Levis, aus den Stämmen Merari, Gerson und Kehat. Und von Gerson und aus jedem Stamm wurde ein Hauptsänger herausgesucht. Das waren so die Väter und die mussten prophetisch reden und waren auch noch Schauer. Also die hatten eine, vom Geist Gottes eine ganz große Berufung bekommen. Also, und die haben jetzt also aus diesen 3 Stämmen, aus jedem dieser 3 Stämme einen Hauptsänger herausgesucht. Und bei Gerson war es Asaf, den kennen wir auch, ein Psalm Asafs, der stammt ist aus der Sängerfamilie des Gerson, er war Asaf. 12 Psalmen gibt es von Asaf. Von Merari, der ist etwas weniger bekannt, war es Eitan oder Jedutun. Und von Yitzhar war es Heman. Wie ich schon sagte, sie sollen prophetisch reden, dann soll sie noch Schauer sein. Also, die einfach das Wort weitergeben und was Gott ihnen ins Herz gegeben hat, in den Psalmen niederlegen, so ist es dann auch geworden. Die Psalmen der Söhne Korahs befinden sich im zweiten Buch der Psalmen, das sind ab 42 bis 49, da gehört auch unser Psalm dazu, und dann noch im dritten Psalmenbuch, das sind dort die Psalmen 84, 85, 87 und 88. Dazwischen ist der 86, der ist von David. Den vielleicht schönsten Psalmen oder die schönsten Psalmen der Bibel in meinen Augen finden wir von den Söhnen Korahs. Das sind für mich die Psalmen 84, 85 und vor allem dann 87, wo schon von der neuen Erde gesprochen wird. Allerdings auch der schauerlichste aller Psalmen, der Psalm 88, stammt auch von den Söhnen Korahs. Auch das ist verständlich, denn da denken die, haben die gedacht, sicherlich an ihren Vorfahren Korach. Aber es ist ein Wort auf den Messias. Aber nicht nur das, Gott offenbart den Söhnen Korahs das Geheimnis des Messias. Von den 12 Psalmen tragen 9 die Überschrift dem Menazeach, dem Sieger oder dem Chormeister, wie man sagen will. Ich komme nachher nochmal kurz darauf zu sprechen. Und jetzt gehen wir in die Auslegung hinein. Wir wissen jetzt, wer die Söhne Korahs sind. Wir wissen jetzt, wer Korach ist. Wir wissen jetzt, dass er ein Levit ist. Wir wissen jetzt etwas von den 3 Sängerfamilien, die von den 3 Söhnen Levis herausgenommen wurden. Und nun müssen wir in die Auslegung hineingehen. Wie oft werde ich gefragt, nach Tod, Sheol, Verbleib der Toten und nach der Auferstehung. Mit der Auslegung zu Psalm 49 hoffe ich doch, eine Antwort geben zu können. Dann ist der Psalm, wie ich schon angedeutet habe, ein sogenannter Menazeach-Psalm, das heißt ein Psalm für den Menazeach. Und das ist im modernen Hebräisch einfach der Sieger. Der Menazeach in der Olympiade, das ist der Champion, das ist der Menazeach. Aber auch der Dirigent, der Chormeister, ist der Menazeach. Und das heißt also, wie gesagt, einfach Sieger. Damit ist jetzt in den Psalmen aber Jesus gemeint, dem Sieger von Golgatha. Sind die Psalmen gewidmet. Und der jüdische Ausleger Samson Raphael Hirsch hat das sehr schön erkannt, Ausleger der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und hat ihn diesen Menazeach mit dem Siegverleiher übersetzt. Und das gefällt mir am besten. Dem Siegverleiher, ja, dem, der den Sieg gibt über alle Verheißungen und alle Psalmen, das ist letzten Endes Jesus. So, und jetzt haben wir schon am Anfang von Joachim gehört, ich lese es noch einmal, Psalm 49, Vers 2. Höret ihr Völker alle, nehmet zu Ohren alle Bewohner der Welt, sowohl Menschensöhne als Männersöhne, Reiche und Arme allzumal. Zuerst heißt es Bewohner der Welt. Hier ist nicht das übliche Wort für Welt verwendet, das Olam heißt, sondern das Wort Chelet, das auch die Unterwelt mit einschließt. Hochinteressant, dass hier dieses Wort Chelet gewählt worden ist. Die ganze Welt, selbst die Unterwelt, die gehört zu dem Psalm, zu der Aussage, dem Psalm, den wir jetzt besprechen wollen. Und als nächstes sollen es alle hören, sowohl die Menschensöhne, Adam, als auch die Männersöhne, eine hochinteressante Formulierung, die Söhne der Männer, sowohl Arme und Reiche, also mal, hier geht es in der Tat um Leben und Tod. Wir kennen aus dem Neuen Testament von Männern und von Menschen, die nicht nach dem Willen eines Mannes gezeugt worden sind, sondern im Geist Gottes. Und deshalb spricht er das an. Die nach dem Willen eines Mannes gezeugt worden sind, die sind angesprochen. Warum, weshalb, das kann ich nicht erklären. Aber sind die Menschensöhne oder sind die Männersöhne angesprochen? Und was hat denn die Menschheit, was haben die Religionen doch für eine Anstrengung unternommen, um den Tod zu erklären, sein Rätsel zu lösen oder ihn zu kaschieren natürlich. Wir haben gestern im Bus, wie hat der Spruch geheißen? Hier liegen die Lieben und die übrig geblieben, die Lügen oder irgend so ähnlich, ja. Ja, also, was hat die Menschheit nicht für Anstrengungen übernommen, um das Rätsel des Todes zu lösen oder ihn zu kaschieren? Psalm 49 löst das Rätsel, denn der Psalm ist in der Einzahl geschrieben. Der Psalmist will Weisheit reden. Und das Sinnen seines Herzens soll einzig viel besser Verständnis vermitteln. Und in Vers 5 sagt der Dichter, dass er sein Ohr neigen will zu einem Spruch und sein Rätsel, dass das Rätsel des Todes und des Totenreiches öffnen will bei der Laute, nicht bei der Harfe und nicht bei sonst was, sondern bei der Laute, einem Saiteninstrument. Und wer meinen Vortrag über Elisa, holt mir ein Zeichen, über den Seitenspieler je gehört hat, der weiß, dass die Laute ein ganz besonderes Instrument ist, bei dem Gott seine Geheimnisse öffnet, dass das Schwingen der Saiten, der Schwingen der Saiten meines Herzens zu Gott hin. Das hat Jesus in besonderer Weise gemacht. Das Spielen auf der Laute, das ist das Schwingen des Geistes Gottes, des Geistes zu Gott hin, das Reden mit Gott, wo Gott sein Geheimnis öffnet. Und deshalb ist hier die Laute angesprochen. Ganz spannende Sache. Doch wer hat den Psalm geschrieben? Er steht ja in der Einzahl vor uns. Ich vermute, dass es Heman war, die naheliegendste Antwort. In Wirklichkeit ist es aber ein Messias-Psalm. Zutiefst spricht hier der Messias selbst, beziehungsweise durch seinen Begnadeten, durch seinen Frommen. Und noch einmal, ich denke, dass es Heman war. Und nun öffnet er das Rätsel in Vers 6. Eine mutige Aussage. Und dort steht, wir haben es gelesen, zweimal gehört. Warum sollte ich mich fürchten in Tagen des Übels, wenn die Ungerechtigkeit derer, die mir auf der Ferse sind, mich umringt? Ist das nicht auch ein mutmachendes Wort für uns? Vor wem sollte ich mich fürchten, wenn der Herr bei mir ist? Der Feind hat ja bekanntlich Jesus in die Ferse gestochen. Und dort steht in hebräischen Verse. Damit ist das auch ein Wort über den Messias. Der Feind und die Feinde waren ihm auf den Fersen und sie haben ihn umringt, genau wie es in diesem Vers steht. Aber er wusste, dass der Vater ihn retten wird. Und deshalb kann er sagen, warum sollte ich mich fürchten? Nicht, wir kennen alle 1. Mose 3, Vers 15. Der Feind wird ihn in die Ferse stechen, aber er wird Jesus, wird dem Feind, der Weibesame, wird dem Feind den Kopf zertreten. Und dann sagt Vers 7 weiter, welche auf ihr Vermögen vertrauen und der Größe ihres Reichtums sich rühmen, das sind solche, die auch zu seinen Feinden gehören. Die Reichen sind oft genug die Feinde der Gemeinde gewesen. Aber wie viel furchtlose Zeugen Jesus gab es in dieser Welt in der Zeit der Gemeinde? Ein erstaunliches Wort für alle Verfolgungen. Nicht, das ist leichter gesagt wie getan. Denn gestern oder vorgestern wurde hier gefragt, wer war schon mal im Gefängnis? Wenn man im Gefängnis ist, auf einmal wird das Realität, vor dem man sich nicht fürchten soll. Also noch einmal ein erstaunliches Wort für alle Verfolgungen. Und oft sind es ja gerade diejenigen, die auf ihr Vermögen, ihren Reichtum sich stützen, die den Frommen auf den Fersen sind. Und jetzt kommt der gewaltige Vers 8. Und da steigen wir jetzt ein in die Tiefe dessen, was der Psalm 49 sagen will. Ich habe es schon mal gesagt, nochmal. Dort steht in ganzem Psalm 49 kommt das Wort Gaal erlösen nicht vor. Es kommt nur loskaufen vor. Leider die Übersetzungen nicht. Kannst du es nicht nachvollziehen. Die mixen das so, wie es ihnen, meinen sie, wie es richtig wäre. Und damit wird nämlich der Leser auch schick irregeführt. Er denkt, da steht Erlösen, würde ich halt nur loskaufen. Also, ich wollte es nur sagen, denn das ist mein Thema, loskaufen. Also nun der gewaltige Vers 8, und damit sind wir mitten im Thema. Keinesfalls, Text, vermag jemand seinen Bruder loszukaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, eigentlich seine Sühne geben. Das werde ich nachher auch so betonen, seine Sühne geben. Ob arm oder reich, klein oder groß, Niemand kann einen anderen loskaufen. Oder kann Gott irgendeine Sühne, ein Tauschmittel für seine Sünden geben? Hier in diesem Vers ist nun die Stelle gekommen, wo wir über den Loskauf und das Sühnegeld oder die Sühne sprechen. Damit ist das Rätsel aufgemacht, wie es in Vers 5 heißt. Es gibt keine Sühne, kein Sühnegeld Gott gegenüber und keinen Loskauf aus dem Totenreich. Jesus sagt dazu in Matthäus 16, 26, Luther, Übersetzung, was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewöhne und nehme durch Schaden seiner Seele. Oder was kann ein Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Das heißt, für seine Seele oder welches Tauschmittel kann er Gott geben? Die Interlinear-Übersetzung schreibt dazu Folgendes. Was denn, das ist ein bisschen nicht ganz deutsch, aber man versteht es. Was denn für einen Nutzen wird haben ein Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele einbüßt? Oder was wird geben ein Mensch als Tauschmittel für seine Seele? Nichts kann er geben. Nichts. Auch hier gibt Jesus schon die Antwort, Matthäus 20, 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern zu dienen und seine Seele zu geben als Lösegeld, als Lytron für viele. Ich habe das jetzt schon mal gesagt, hier ist nun der Moment gekommen, wo man sagen muss, das Wort Erlösen kommt nicht vor, habe ich schon jetzt vorhin mal gesagt. Und dann kommt aber noch der Begriff Sühne vor. Das ist der Vers 8. Wir haben festgestellt, Sühne oder Koferne, Yom Kippur, das ist dieses Wort, ist der Ausgleich für meine Sünden. Und jetzt wem? Gott gegenüber. Die Sühne, das Sühnegeld, ist Gott gegenüber. Ich kann ihm nichts anbieten, um meine Sünden vor ihm auszutauschen und zu sagen, Gott, ich habe hier was, jetzt streich mein Sündenregister. Nein. Wir können Gott kein Sühnegeld geben. Und das ist der erste Vorgang. Und der zweite Vorgang ist der, dass ich auch kein Lösegeld oder keinen Loskaufpreis geben kann für den Loskauf aus dem Totenreich und aus der Hand Satans. Der Loskauf oder aus dem Totenreich und aus der Hand Satans, das ist der Loskauf oder nochmal der Loskaufpreis. Gott gab die Sühne und das ist die Seele Jesu nach seinem Tod in die Hand Satans als Loskaufpreis. Noch einmal. Gott gab die Sühne, die Jesus durch seine Seele ihm gegeben hat an meiner Stelle, nachdem der Leib gebrochen worden war. Sonst ist die Seele ja noch bei Jesus. Gab er diese Sühne als Lösegeld, als Loskaufpreis in die Hand Satans und so wurden wir aus dem Tod und Totenreich aus der Hand Satans losgekauft. Die Seele ist immer das Sühnemittel und auch der Loskaufpreis. Wir lesen zum Beispiel in 3. Mose 16, Vers 27, das ist die Geschichte vom Bock, dem Azazel. Und dann besonders noch in 3. Mose 17, Vers 11 und diesen Vers lese ich jetzt. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung, Gott gegenüber, um Sühnung zu tun für eure Seelen. Denn das Blut ist es, welches Sühnung tut durch die Seele. Und genau das hat Jesus gemacht. Er hat Sühnung getan durch das Blut, Sühnung getan durch seine Seele, die er dem Vater gegeben hat als Sühnegeld. Der Psalm 49 spricht von der Unmöglichkeit des Menschen, ich wiederhole das immer mal wieder, Gott ein Sühnegeld, eine Sühne zu geben oder sich selbst loszukaufen, sondern er weist darauf hin, dass nur einer das Sühnegeld geben kann, und nur einer den Menschen loskaufen und damit auch erlösen kann. Und das ist Gott selbst durch Jesus Christus. Natürlich kommt das Wort Jesus Christus nicht in Psalm 49 vor, aber die Sache selbst schon. Wir kommen darauf. In der Bibel gibt es keinen Hinweis auf irgendwelche Selbsterlösung. Der Mensch geht hinab ins Totenreich und muss warten, bis Jesus die Dinge wendet. Das wissen wir natürlich. Aber der Psalm 49, der drückt es so wunderbar aus. Das ist doch das Schicksal der Menschen. Der Tod ist unerbittlich und das Totenreich auch. Die Grube, das Totenreich ist unerbittlich und das Sterben unausweichlich. Sie gehen alle in die Verlorenheit. Vers 9. Denn kostbar ist der Loskauf ihrer Seele und er, der Mensch, muss davon abstehen auf ewig. Dort steht eigentlich, kostbar ist der Loskaufpreis, der Pidion, der Loskaufpreis aus der Hand Satans ihrer Seele. Denn kostbar ist der Loskaufpreis ihrer Seele. Eine Seele ist kostbar oder teuer in den Augen Gottes. Ich habe das schon einmal vorgelesen, ich lese nochmal. Wir wissen aus den Worten Jesu, dass eine Seele mehr wert ist als der ganze Kosmos. Wenn schon unsere Seele mehr wert ist als der ganze Kosmos, wie viel mehr wert ist dann die Seele Jesu? Nicht zu vergleichen. Auch das beinhaltet dieser Vers 9, der Loskauf und damit dann später auch die Erlösung. Des Menschen ist etwas Kostbares. In 1. Petrus 1, Vers 19 steht, dass die Gläubigen nicht mit verleswesentlichen Dingen losgekauft worden sind, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes ohne Fell und ohne Flecken. Auch für Gott war der Loskauf der Seelen eine teure Angelegenheit, weil die kostbare Seele Jesu in den Tod gehen musste. Doch für den Menschen heißt es, er muss davon abstehen, so etwas zu tun auf ewig. Nie und nimmer kann der Mensch sich selbst loskaufen oder gar erlösen. Einen Ablasshandel gibt es bei Gott nicht. Nicht wahr? Vers 10. Er kann also nichts geben, dass er fortlebe immer da und die Grube nicht sehen. Das Totenreich wird auch als Grube bezeichnet. Vers 11. Und dann sieht er, dass die Weisen sterben, nicht wahr? Die Intelligenzen. Vom Sokrates angefangen, wie sonst jemand. Dann sieht er, dass die Weisen sterben. Dass der Tor und der Unvernünftige miteinander umkommen, die auch. Und anderen ihr Vermögen lassen. Ja, der Mensch sieht die Weisen sterben. Und er sieht auch, dass der Tor und der Dummkopf, wie es im Hebräischen heißt, miteinander umkommen und anderen ihr Vermögen lassen müssen. Für Umkommen steht im Hebräischen normal, Avat, das wir normalerweise mit verloren gehen übersetzen müssen. Dieses Totenreich ist der Ort der Verlorenheit und wird dann deshalb auch, wir kennen alle das Wort Abaddon genannt, Ort der Verlorenheit, einer der Begriffe für das Totenreich. Aber das Großartige ist, und das stammt nicht von mir, das habe ich einmal gehört hier, Neudorf. Aber das Großartige ist, Das Großartige ist, dass das Verlorene noch vorhanden ist. Und Gott sucht das Verlorene wieder hervor. Das ist doch schön. Gott sucht das Verlorene wieder hervor. Das Verlorene ist noch da. Und wenn Sie es bis 1000 Jahre suchen, dann ist immer noch da. Wenn Sie verloren haben. Und nur dann müssen alle, die so sehr an ihrem Besitz hängen, erkennen, dass sie ihr Vermögen anderen lassen müssen. Wir nehmen mit nicht ins Nichts mit ins Totenreich. Wir gehen da nicht hin zwar, aber wir nehmen man mit nichts mit ins Totenreich und schon gar nichts in den Himmel. Dort nehmen wir unsere Werke mit. Ja, das stimmt. Nach denen wir gerichtet werden, seien sie gut oder böse. Vers 12 lassen wir aus und jetzt kommt Vers 13. Doch der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Das ist ein schmeichelhafter Satz, nicht wahr? Doch der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Wieder, wie ich schon sagte, ein ganz schmeichelhafter Vers. Auch der angesehenste Mensch kann nicht bleiben. Und noch viel schlimmer, wenn er den letzten Atemzug getan hat, dann ist er genauso dran wie das Vieh. Denn auch dieses muss sterben wie die Menschen. Es kommt um, wird vertilgt, wie der hebräische Text sagt. Und auch wir natürlich. Jetzt, der Gewalt, Vers 14 bleibt weg. Jetzt kommt der gewaltige Vers 15. Es gibt noch zwei solche Verse. Hochinteressant. Er gibt einfach Auskunft. Vers 15. Man legt sie, die Toten natürlich, in den Scheol wie Schafe. Der Tod weidet sie. Und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie. Und ihre Gestalt wird der Scheol verzehren, fern von ihrer Wohnung. Alle Fußnoten vergessen, das ist die beste Übersetzung. Fern von ihrer Wohnung. Dies ist nunmehr einer der gewaltigen Aussagen der Söhne Korahs. Dort im Scheol liegen sie wie Schafe. Eng beieinander heißt das doch auch. Und der Tod weidet sie. Der Tod ist sozusagen der Hirte des Totenreiches. Aber wir wissen aus anderen Stellen, dass diese Menschen, die da unten sind, beziehungsweise ihre Seelen, wie die Schlaffen, die Hingestreckten dort liegen. Es gibt irgendwo eine Stelle, die das aussagt. Sie sind in einer Art Wachzustand. Jedenfalls nicht schlafen, das möchte ich ausdrücklich betonen. Wenn man mich also fragt, wo sind unsere Toten, dann kann ich nur sagen, sie sind im Totenreich. Dort unten liegen sie, damit sind, ich wiederhole es, die Seelen gemeint, die vom Tod geweidet werden. Aber Text geht weiter. Zunächst der letzte Teil des Verses. Und ihre Gestalt wird der Scheol verzehren, fern von ihrer Wohnung. Er wird dahin schwinden. Oder verfallen heißt das auch. Einerseits zerfällt der Körper in Erde. Das ist vor allem, da zerfällt seine Gestalt, nicht wahr, er verwest. Aber auch die Seele, die im Totenreich ist, ist mit dieser Aussage in einem Prozess des Dahinschwindens oder Zerfallens. Eine eigenartige Aussage. Aber wer im Tode ist, der ist eben im Prozess des Dahinschwindens und Zerfallens. Einartig. Auch die Seelen betrifft das. Doch nun die mittlere Aussage des Verses. Am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie. Jetzt sind wir im tausendjährigen Reich. Ach, schöne Korahs. Die Aufrichtigen, das sind die, die ins tausendjährige Reich hinein dürfen. Wir wissen von der ersten Auferstehung, dass nur die Berechtigten an ihr teilnehmen dürfen und alle übrigen Toten bleiben im Tod und werden nicht lebendig, ist offenbar. Wenn man jetzt noch einmal in den letzten Teil des Verses hineingeht, dann sagt der Grundtext sogar, dass die da unten sind und damit im Scheol sind, dass der Scheol ihre Gestalt zerfallen lässt. Und das ist der Sinn auch des Todes. Dass der Mensch ganz zerfällt, ganz zerschlagen wird, damit Jesus das Nichtseiende widerrufen kann. Es gibt ja die Aussagen, ich will die Menschen, die Völker zerschlagen wie Töpfergefäße und so weiter. Das ist bitter notwendig. Denn das ist ja wie in der Chemie. Nur wenn ich etwas auflöse, kann ich eine Reaktion machen. Und so macht auch Gott, er lässt den Menschen zerfallen, um ihn dann wieder ins Leben zurückzuführen, dass auch nichts Menschliches an ihm bleibt sozusagen. Und das ist wieder eine ganz wichtige Aussage. Der Mensch muss zerschlagen werden, er muss zu nichts gemacht werden, dass Jesus dann anschließend das Nichtseiende rufen kann. Wenn wir zum Zerschlagen hören, dann ist das in meinen Augen nicht nur ein Gerichtswort, sondern ein Verwandlungswort, dass das Zerschlagene und Nichtseiende einmal wieder gerufen wird. So, und jetzt Vers 16. Gott aber wird meine Seele loskaufen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Wieder haben wir hier diese Aussage, dass der Loskauf den Scheol des Totenreich betrifft. Das ist nun einer der großen und gewaltigen Verse, ein Vers der Verheißung eines der berühmten Gott ab. Gott wird die Seele des Glaubenden loskaufen und er hat sie schon losgekauft durch das Blut Jesu. Auch hier muss die Übersetzung noch ein bisschen korrigiert werden. Gott wird meine Seele loskaufen, nicht von der Gewalt, sondern von der Hand des Scheol. Ein klein bisschen was anderes. Zweifellos, wenn ich in jemandes Hand bin, dann bin ich auch in seiner Gewalt. Aber wenn Gott die Hand, der ich bin, wegnimmt, dann bin ich auch aus der Gewalt, man könnte auch sagen, aus den Fängen des Todes befreit. Er wird mich herausnehmen. Er wird mich herausnehmen. Er wird mich zu sich nehmen. Oder ganz einfach, er wird mich nehmen. Er nimmt mich einfach. So steht es dort im Grundtext. Oder auch hinwegnehmen, wenn man will. Das ist dasselbe Wort wie in 1. Mose 5, Vers 24 bei Henoch. Und wie im Auferstehungspsalm, das ist der Psalm 18 und gleichlautend 2. Samuel 22, wo es in Vers 17 heißt, er nahm mich, der Vater nahm den Sohn, er nahm mich heraus aus der Hand des Todes, der ganze Vers lautet, er streckte seine Hand aus von der Höhe und nahm mich, er zog mich heraus aus großem Wasser. Das ist Jesus. Der Psalm 18, wie ich schon sagte, ist eine Prophetie auf Jesus. Aber Psalm 49, Vers 16 muss noch umfangreicher gesehen werden. Dieser Vers 16 ist gleichzeitig eine Prophetie auf alle Menschen. Und dann ist es eine Prophetie auf jeden einzelnen Menschen. Und dann ist es in meinen Augen auch eine Prophetie auf den Korach, den Vorvater der Söhne Korach. Der Vers ist in Einzahl gesprochen. Wenn Korachs Nachkommen das prophetisch auf ihren Vorvater sprechen konnten, und ich bin überzeugt, dass er, Korach, damit auch gemeint ist, der ein Bild auf den Antichristen ist, dann würden wir das prophetisch natürlich auch auf den Antichristen selbst deuten. Und der Antichrist ist und bleibt ja der böseste aller Menschen. Ich wüsste keinen anderen. Aber das ist auch die Antwort auf die gestellte Frage, wie kommt man aus dem Totenreich wieder heraus? Die Antwort lautet, durch Loskauf von Seiten Gottes und dass er alle und alles aus der Hand des Todes befreien bzw. herausnehmen wird. Das ist die Antwort, die wir geben können, dürfen und müssen. Und wir, wenn wir mit der Heilsgeschichte und so an ihr so erfreuen, dann für uns ganz erst recht. Dann ergänze ich das noch mit Psalm 44, auch einem Psalm der Söhne Korachs. Also wir sind beim 49, in Auslegung. Aber jetzt Psalm 44, auch ein Psalm der Söhne Korachs. Steh auf, uns zu Hilfe und kaufe uns los, um deiner Gnade willen. Hier kommt bei Korach, beim Söhnen Korach, zum ersten und einzigen Mal das Wort Gnade vor. Um deiner Gnade willen wird Gott alles tun. Und hier sind wir natürlich jetzt darüber, Entschuldigung, die Fachleute aus dem Epheserbrief, nicht wahr, die uns so, erfreut mit der Gnade, dass wir durch Gnade errettet sind. Und da können wir jetzt geradezu neutestamentlich weitermachen. Letzten Endes ist es die Gnade, die uns alle losgekauft hat und die auch alle loskaufen werden. Danke dem Joachim, wir haben ja den Vorspann gesagt, er wollte über die Gnade was sagen. Na, ich sag, wunderbar. Die kommen nicht bei Korach gar nicht vor. Bis auf diesen Vers, das passt zusammen. Durch Gnade seid ihr errettet. Der Jubelruf, Gott aber, findet sich natürlich auch im Neuen Testament, auch bei Paulus. Aus den verschiedenen Stellen des Gott aber will ich aus dem Neuen Testament nur 1. Korinther 6, Vers 14 herausgreifen. Dort steht, Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Gott aber hat sowohl Jesus auferweckt, als er auch uns auferwecken wird. Dort steht eigentlich nur auf, nicht nur auferwecken, sondern sogar heraus auferwecken. Und das bedeutet, dass die Toten in Christus aus den anderen Toten bei der Entrückung heraus auferweckt werden. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Wir dürfen ihm folgen. Und dann werden nach und nach alle anderen Toten auferstehen und zu ihrer Bestimmung gehen. Nach der Entrückung und damit der verbundenen Totenauferstehung wird dann als nächstes die erste Auferstehung kommen. Offenbarung. Vers 17. Ach, kurz. Vers 17. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich vergrößert die Herrlichkeit seines Hauses. Und wir lesen noch Vers 18. Denn wenn er stirbt, nimmt er das alles nicht mit. Punkt. Nicht folgt ihm hinab seine Herrlichkeit. Da ist vielleicht ein Mensch, der auf einmal reich wurde, der auf einmal Bedeutung in dieser Welt bekommt. Es gibt ja viele solche Lebensgeschichten, auch noch Macht dazu. Und dann sagt der Psalm 49 so ganz, ja, da habe ich ihn geschrieben, cool, so ganz cool. Er nimmt das alles nicht mit. Seine Herrlichkeit folgt ihm nicht. Wie heißt es bei Hiob? Nackt bin ich aus meiner Mutterleibe gekommen und nackt werde ich wohin? Dorthin zurückkehren? Natürlich nicht in den Mutterleib, aber in das Totenreich oder in den Tod, in die Erde. Nackt werde ich dahin zurückkehren. Jahweh hat gegeben und Jahweh hat genommen. Der Name Jahwehs sei gepriesen. Der Hiob hat etwas verstanden. Ob wir das auch alles so beten können. Der Herr hat gegeben. Herr hat genommen. Sein Name sei gepriesen in Ewigkeit. Ich habe neulich mal, das schon wieder ein paar Wochen her, bei Willi Schirmacher einen Artikel aus Nahen Herrlichkeit gelesen, den ich fotokopiert habe und dann irgendeinen Leitsordner reingesteckt, da habe ich was gesucht. Und der berichtet auch damals nach dem Krieg, wie die Leute geflüchtet sind. Und einer hat berichtet, er ist noch mit Pferden im Fuhrwerk gefahren, dann ist er im Kurisch irgendwo in Ernährung, wie heißen diese Dinger da oben, ist der, das Eis war zu schwach, eingebrochen, haben sie nackten, nach was auf dem Leib hatten, nur gerettet. Nicht wahr? Und dann sagen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das letzte Stück irdische Herrlichkeit haben dann oft noch die Nachkommen gesetzt, indem sie ein gewaltiges und teures Grabmal für den Toten errichten haben. Gehen Sie mal nach Mailand auf den Friedhof. Die Italiener haben da solche Sachen gemacht, Riesenmonumente. Also, doch auch das wird im Feuerbrand dieser Erde zugrunde gehen. Ja, das steht nicht in meinem Skript. Vielleicht haben sich auch bei Erben so gestritten, dass nichts mehr übrig blieb. Ja. Also, das gibt's auch. Dann kann es auch selbst zerstören. Jetzt Vers 19. Ob er auch seine Seele segnete in seinem Leben. Und man wird dich loben, wenn du selbst Gutes tust. Sie wird kommen, die Seele, zu dem Geschlecht seiner Väter. Nimmermehr werden sie, die Seelen, das Licht sehen, solange sie da unten sind, natürlich. Dieser Vers 19 sagt aus, dass auch ein Mensch, der sich in seinem Leben gut gehen ließ, er sich sogar segnet, wie es heißt, seine Seele segnete, heißt es, dass das, was einen Menschen ausmacht, ihm Freude macht, und dafür bekommt er von den verschiedenen Seiten Lob. Aber dann bleibt noch eine entscheidende Antwort übrig in diesem Fest, nämlich, dass die Seele zum Geschlecht ihrer Väter geht. Und dass alle diese Seelen, solange sie im Totenreich sind, nimmermehr das Licht sehen werden. Auch das ist eine bedeutsame Aussage, denn hier wird eindeutig gesagt, dass eine Seele zum Geschlecht ihrer Väter geht. Die Seelen der Familien liegen zusammen, so sagt das Wort Gottes. Wir kennen ja den Begriff, versammelt werden zu ihren Vätern. Nicht wahr? Da die alten Patriarchen, die wurden versammelt zu ihren Vätern. Dieser Ausdruck kommt in Richter 2, Vers 10 vor. Ah, dort kommt er vor, sogar in Bezug auf eine ganze Generation. Und dann gibt es noch den Begriff, versammelt werden zu ihren Völkern, also seinen Völkern. Das ist jetzt, sind jetzt die Urväter. Seinen Völkern. Das lesen wir von Abraham, 1. Mose 25, 8, von Isaak, 1. Mose 35 und von Jakob, 1. Mose 49. Und wir müssen auch Antwort geben, nicht wahr? Wo gehen wir hin? Da gibt es eine eindeutige Antwort in 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Und dort steht, dass wir versammelt werden zu ihm hin. Dort ist unser Totenreich, wenn man so will. Wir werden versammelt werden zu ihm hin. Das ist unser Ziel. Die Seele eines gläubigen Menschen, genau eines Gliedes am Leibe Christi, geht nie und nimmer in das Totenreich. Sie geht zu Jesus, wenn dieser Mensch, dieser Gläubige, gestorben ist. Aber dann, wenn die Entrückung kommt, dann werden wir zu ihm hin versammeln. Der bringt mit, bei den Gestorbenen natürlich, den Geist und die Seele von oben und den Leib weckt er auf. Das ist das große, große, große Ziel. Und die übrig bleiben, die Leben werden übergleitet werden. Vers 21. Der Mensch, der im Ansehen ist und keine Einsicht hat oder keinen Verstand hat, noch viel besser. Gleich dem Vieh, das vertilgt wird. Man könnte auch übersetzen, dass er keinen, habe ich schon gesagt, dass er keinen Verstand hat, dass er das Göttliche gar nicht versteht. Und jetzt habe ich einen Einschub. Ach, wir haben noch genug Zeit. Heute Morgen haben wir ja schönes Wetter und genug Zeit. Jetzt bringe ich einen Einschub aus Prediger, aus Salomo. Und von diesem schreibt Salomo, also von diesem Menschen, dem Viehgleichen, schreibt Salomo im Prediger 3, Vers 18 bis 22. Ich sprach in meinem Herzen, wegen der Menschenkinder geschieht es, damit Gott sie prüfe und damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind, nicht wahr? Dass sie an und sich für sich Tiere sind. Das hat nichts mit Evolution zu tun, natürlich, ja. Sondern mit der Schöpfung. Dass sie an und für sich Tiere sind. Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, so haben sie einerlei Geschick. Wie diese sterben, so sterben sie jenen. Und einen Geist, eine Ruach. Tiere haben Geist. Einen Geist haben sie alle. Und da ist kein Vorzug. Das ist kein Vorzug des Menschen vor den Tieren, denn alles ist Eitelkeit. Alles ist Hevel. Das ist das Wort Arm steckt dahinter. Alles ist Eitelkeit. Alles geht an einen Ort und alles ist aus dem Staube geworden und alles kehrt zum Staube zurück. Wer weiß von dem Geist der Menschenkinder, also von allem und auch den Gläubigen und Ungläubigen. Wer weiß von dem Geist der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt. Unser fährt natürlich aufwärts, klar. Und von dem Geist der Tiere. Geist der Tiere, auch wenn da vielleicht Seele steht. Ich weiß nicht, wie die Übersetzungen sind. Da steht Ruhe. Wer von dem Geist der Tiere, ob er niederwärts zur Erde hinabfährt. Wissen wir nicht. Niederwärts zur Erde hinabfährt. So steht es so. Und so habe ich gesehen, dass nichts besser ist, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken. Denn das ist sein Teil. Denn wer wird ihn dahin bringen, dass er Einsicht gewinne, dass er das versteht in das, was nach ihm sein wird? Und gerade im Psalm 49 lesen wir unter anderem, dass ein Mensch, der keine Einsicht hat, dem Tier gleich das vertilgt wird, haben wir vorhin gelesen. Und dass der Mensch, der ein Ansehen ist, nicht gleich. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird, wenn er 100 Jahre alt wird. Henry Kissinger wurde im Mai 100 Jahre alt, falls das jemand mal mitbekommen hat. Auch ein berühmter Mann, aber auch er wird sterben, wie alle anderen auch. Also, dass der Mensch, der in Ansehen ist, nicht bleibt. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Und Salomo greift das auf und sagt, ja, der Mensch und die Tiere haben, was das Sterben betrifft, einerlei Geschick. Und er schreibt sogar, dass wir eigentlich Tiere sind, zumindest dem Fleisch nach. Und zumindest noch den Geist nach, denn die haben den Geist bekommen und wir auch. Und das kann ich nur sagen, soweit es den unerlösten Menschen betrifft, natürlich. Und immer wieder nimmt die Bibel Tiere als Modell für die Menschen. Auch das kommt nicht von ungefähr. Deshalb wollen wir uns auf Jesus ausrichten, denn wenn wir uns nach dort ausrichten, dann werden wir erst einmal vernünftig, bekommen Einsicht in das Wort, und bekommen geistliches Verständnis. Es gibt ein Lied von Adolf Heller, nur Gott kann Einsicht geben. Vielleicht können wir das singen, wenn wir es schaffen. Ich komme auf die Melodie an. Wie üblich. Wenn wir uns aber gegen Gott stellen, dann ist das etwas Unvernünftiges. Und dann gleichen wir in der Tat dem Vieh, dem Tier, das vertilgt wird und umkommt. Denn der Mensch muss sterben, das Tier muss sterben. Da ist einerlei geschieht. Prediger 3, Vers 19. Aber nun muss ich jetzt im letzten Teil dieses Vortrags noch auf etwas zu sprechen kommen. Vom Loskauf zur Erlösung. Sonst habe ich ja nur die Hälfte erzählt. Wir haben im Psalm 49 vom Loskauf gesprochen. Das Wort Erlösung kommt da nicht vor. Nun müssen wir fragen, wie ist es dann mit der Erlösung? Diese Antwort gibt zu einem Teil der nachfolgenden Psalm 50. Das ist ein Psalm von Asaf. Nicht auch das ist interessant. 49,50, der Tag der Pfingsten war am 50. Geistausgießung. Oder das Halja war das 50. Jahr nach 49 vorausgegangen. Und so ist es auch hier. Hier passt mal die Zahlensymbolik zusammen. 49, das ist unsere Zeit, unsere Zubereitung, wo dann der Loskauf geschehen ist. Aber die eigentliche Erlösung, das ist dann, was wir in Christus erleben, was einmal die Menschheit später erleben wird. Dort steht in Vers 5, Psalm 50, einem Psalm von Asaf, der Versammler heißt er, versammeln. Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Also eine indirekte Aussage. Der Name Asaf bedeutet Versammler oder Einsammler. Der Vers lautet genau übersetzt, sammelt mir oder sammelt mir ein oder bringt als Ernte ein meine Frommen. Und für Frommen steht dort die Begnadeten oder Gnadenträger, die Chassidim. Und jetzt kommt das. Die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Das sind die, die das Opfer Jesu angenommen haben und in den neuen Bund eingetreten sind. So sehe ich das. Die den Bund geschlossen haben beim Opfer. Beim Opfer Jesu. Wenn wir das neutestamentlich auslegen, dann haben sie über und auf dem Opfer Christi den Bund geschlossen. Und das ist der neue Bund. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Sie haben das Opfer Jesu angenommen. Alle, die das Opfer Jesu angenommen haben, denen gilt Psalm 50, Vers 5. Wir haben die Erlösung erreicht. Aber jetzt gehen wir in andere Stellen. Kommen wir zurück zu Psalm 49. Wir haben den Loskauf besprochen. Das ist aber noch nicht alles, der Vollzug der Erlösung fehlt. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Er hätte nie das Gelöste in Besitz nehmen können. Er wäre nie der Goel oder der Erlöser geworden. Jesus musste auferstehen, sonst wäre das Werk unvollständig geblieben und sein Tod letzten Endes unsinnig gewesen. Dazu zwei oder drei alttestamentliche Zitate. Jesaja 35, Vers 9 und 10. Deshalb, tausendjähriges Reich. Deshalb wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier wird ihn ersteigen, den heiligen Weg zum Tempel. Noch das selbst gefunden werden. Und die Erlösten werden darauf wandeln. Jetzt haben wir die Geolim, jetzt haben wir die Erlösten. Und die Losgekauften, das ist ja wunderbar, wie die Bibel das so schön zusammenstellt. Und die Losgekauften, Jahwes, werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, Kummer und Seufzen werden fliehen. Das sind die Erlösten, die ins tausendjährige Reich gehen dürfen. Nicht alle dürfen rein, aber die Erlösten dürfen rein. Jesaja 51, Vers 10 und 11. Bist du es nicht, der das Meer, die Wasser der großen Flut trockengelegt, der die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten, ach, dort werden die Israelis schon als Erlöste gesehen, damit die Erlösten ihn durchziehen und durchzügen. Und die Losgekauften, Jahwes, werden zurückkehren und nach Zion kommen und mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Nicht wahr? Die durchs Meer auch gezogen sind, auch hier. Die Erlösten kehren zurück. Und noch Psalm 107, Vers 1 und 2 war auch mal mein Thema hier. Danket Yahweh, denn er ist gut, denn seine Gnade wird ewiglich. So sollen sagen die Erlösten Yahwehs, die aus der Hand des Bedrängers erlöst hat. Jetzt kommt die Erlösung. Psalm 107 eröffnet das fünfte Buch der Psalmen. Das ist das Buch der Erlösung. Hier zumindest im Psalm 107 werden die Erlösten bereits als Losgekaufte dargestellt. Das Wort Loskaufen kommt in diesem Psalm nicht mehr vor. Und so dürfen sie es alle sagen, die der Herr losgekauft hat, mit ihm in seinem Reich sind. Sie sind jetzt die Erlösten Jahwes. Und nun gehen wir noch ins Neue Testament zum Schluss. Dort heißt Loskaufen das Lytro. Es gibt nur ein Wort für Loskaufen und Sühne. Aber das werde ich mit Loskaufen oder mit Lösen mit übersetzen. Titus 2, Vers 14. Dass er sich selbst für uns gegeben hat, dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinige sich ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Er hat uns losgekauft. 1. Petrus 1, 18, 19. Indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, von eurem eitlen Wandel, von den Vätern, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. Habe ich schon mal gelesen. Nun ist uns allen verständlich, dass man zum Loskauf ein Lösegeld braucht. Das ist im Alten Testament das der Loskaufpreis oder der Pidion, wie es dort heißt. Und dann gibt es auch noch die Sühne. Komm nochmal zurück, so eine Art Zusammenfassung, was ich gesagt habe. Die Sühne zur Bedeckung, das Sühnegeld zur Bedeckung der Schulden zur Versöhnung mit Gott. Das ist im Hebräischen der Koffer, viel bekannter unter dem Begriff Kippur, Yom Kippur. Und im Neuen Testament ist es das Lytro und das hat zwei Vorkommen. Und da wird es nun spannend. Jesus gab seine Seele als Lytro und als Lösegeld für viele. Habe ich alle Verse schon mal vorgelesen. Kann ich mir jetzt sparen. Aber noch spannender wird es in 1. Timotheus 2, Vers 6. Dort schreibt Paulus, dass der Mensch Christus Jesus sich selbst für alle zum Ersatzlösegeld, Antilytron, gegeben hat. Kein Mensch konnte nach Psalm 49 ein Lösegeld für sich oder gar für andere geben. Doch Jesus hat als Ersatz für uns das getan. Er hat es ein Ersatzlösegeld gegeben an unserer Stelle. Das ist die gewaltige Aussage. Jesus hat es getan. Für uns. Und nun kommt auf den Loskauf die Befreiung oder die Freilösung. Das ist die berühmte, muss ich sagen, Apolytrosis. Ich bringe ein paar Verse. Epheser 1,7, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Da kommt nachher noch die Vergebung der Vergebung hinzu. Das lassen wir weg, sonst gibt es noch mal einen Gedanken, den wir nicht jetzt brauchen. Kolosser 1,14. Die Erlösung in ihm, in Christus, und dann noch auch die Vergebung, die Aphesis der Sünden. Römer 3, 24. Gerecht gesprochen, geschenkweise umsonst durch seine Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Wir sind schon erlöst, muss man noch dazu sagen. Und Jesus, 1. Korinther 1, 30, ist für uns zur Erlösung geworden. Und dann gibt's noch eine zukünftige Erlösung. Römer 8, 23, die Erlösung unseres Leibes. Epheser 1, 14, die Erlösung und Freilösung des Freilösung, des uns zugeeignet, was uns schon verheißen worden ist. Oder Epheser 4, 30, versiegelt auf den Tag unserer Erlösung, Freilösung, wenn wir endlich von dieser Erde enthoben werden. Ich muss hier noch ein Wort einbringen, das Wort kaufen, erkaufen, das gibt es zweimal im Neuen Testament. Das deutet das nochmal an, was ich gesagt habe. Es gibt zwei Schriftstellen. 1. Korinther 6, 20. Ihr seid um einen hohen Preis erkauft worden. Erkauft aus der Hand Satans natürlich. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Das kommt dann als Antwort dazu. 1. Korinther 7, 23. Ihr seid um einen hohen Preis erkauft worden. Seele Jesu. Als Ersatzlösegeld, nicht wahr? Werdet nicht der Menschen Sklaven. Heute schon sind wir in Christus losgekaufte, erkaufte, befreite, freigelöste, erlöste. Aber wir warten noch auf den Tag der endgültigen Freilöslösung unseres Leibes, der noch an diese Erde gebunden ist. Dass wir einmal den verheißenen Besitz in Empfang nehmen dürfen. Zwei Sätze. Psalm 49 gibt die Verheißung, Gott wird meine Seele loskaufen. Aber auch schon im Alten Testament kommt das Wort Erlösen oder Erlösen häufig vor. Jesus ist der Goel-Erlöser, wie gesagt, auch schon im Alten Testament. Schließe mit dem wunderbaren Wort aus Hiob 19, Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen und ist nach meiner Haut dieses da zerstört. So werde ich aus meinem Fleische Gott anschauen, welchen ich selbst mir anschauen und den meine Augen anschauen werden. Und kein anderer. Das hat Jesus gesagt, kein anderer. Aber wir auch, die wir erlöst sind. Und einmal werden sie alle Gott sehen. Und er wird sich aller erbarmen. Herr, segne uns mit deiner Liebe. Ich bete. Herr Jesus, jetzt wollen wir dir einfach danken, dass dieses wunderbare Wort der Erlösung und des Loskaufes du uns ins Herz gegeben hast. Und dass du, wie es auch gerade im Neuen Testament und bei Paulus steht, auch du hast das schon in das Alte Testament hineingelegt. Und hast schon gesagt, nur du kannst loskaufen. Gott aber kann loskaufen. Niemand anderes. Und das ist das Wort der Gnade. Wir haben es in diesen Tagen gehört in 2. Mose 34. Gnade, Wahrheit bist du. Und gibst deine Gnade und gibst deine Wahrheit weiter. Zuerst an uns, dann an Israel, dann auch an alle Menschen, an die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung wird dich loben. Das ist wunderbar. Du hast auch die Himmel und Erde, alles was in der Hand Satans war, hast du alles schon losgekauft. Ihm gehört gar nichts mehr. Auch wenn er es heute noch verwalten darf. Bis du ihm die ganze Macht nimmst. Dafür bist du gekommen. Durch dein teures, kostbares Blut, durch deine kostbare Seele und dein kostbares Leben. Jesus, habe Dank, dass wir das alles schon erkennen dürfen und glauben dürfen, dass du schon mit hineingenommen hast in das Erlösungsprogramm, das du hast. Dafür will ich dir einfach danken. Lass uns nicht müde werden auf unserem Lebensweg. Dass wir dann, wenn wir das Erlöste, die Erlösung erlebt haben, dann auch danach leben, wie wir gelesen haben. Verherrlicht nun Gott an eurem Leibe. Das mögest du uns schenken und dazu mögest du uns auch die Worte geben, die in diesen Tagen gesprochen werden, dass wir wieder intensiver zubereitet werden, auferbaut werden und deinen großen, herrlichen Tag mit Freuden erleben dürfen und mit Freuden entgegengehen dürfen. Schließe uns ein in deinen Frieden, segne uns miteinander. Wir wollen dir allein die Ehre geben. Vater, im Namen Jesu. Amen.